Die chinesische Geschwindigkeit basiert hauptsächlich auf der Verkürzung der Feedback Loops. Also die Entscheidungswege sind häufig digitalisiert. Daten schlagen Meinung. Man guckt auf die Live-Daten. Ja, wenn die Live-Daten zeigen, dass eine Feature nicht funktioniert, wird es innerhalb von Stunden, nicht Monaten, geändert. Ja, und Projekten werden in kleinen, testbaren Modulen geplant. Man wartet nicht auf die 100% Lösung, sondern geht schon mit 60% live.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Willkommen bei Suits and Sneakers. Wir starten heute mit einer Sonderedition, The Power Shift. Eine Serie über die größten Wirtschaftsmächte unserer Zeit und darüber, was wir in Deutschland von ihnen lernen können. Und wir beginnen dort, wo in Deutschland gerade besonders viel Unsicherheit, Projektion und Emotion mitschwingt. China. China ist für die einen der große Wettbewerber, für andere das nächste große Risiko, für manche immer noch eine verlängerte Werkbank und für wieder andere längst ein Innovationsmotor, der uns wirtschaftlich davon zu ziehen droht, was ich persönlich auch glaube. Aber was davon stimmt wirklich? Was passiert gerade tatsächlich in China, wirtschaftlich, technologisch und kulturell? Und vor allem, was können wir hier in Deutschland von China lernen, wenn wir unsere Wirtschaft wieder nach vorne bringen wollen? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die beide Welten kennt wie kaum eine andere. Muni Zhu ist Unternehmerin, Co-Founderin und CEO von eTalk. Sie hat viele Jahre für deutsche Konzerne wie Henkel und Chibo gearbeitet, lebt seit über 2 Dekaden jetzt in Deutschland und baut gleichzeitig Brücken in den chinesischen Markt. Muni kennt China nicht nur aus Studien oder Schlagzeilen, sondern weil sie dort aufgewachsen ist und bis heute aus der täglichen Praxis. Und genau deshalb freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Muni, herzlich willkommen bei Suits and Sneakers.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
Vielleicht noch ganz kurz ein paar Hintergründe, bevor wir in die Themen einsteigen. eTalk kommt ja von E-Commerce to China. Das heißt, deine Beratung hast du gegründet, um deutsche Unternehmen nach China zu bringen und soviel ich weiß, auch chinesische Unternehmen nach Deutschland. Vielleicht kannst du noch 2, 3 Worte zu verlieren.
Genau. Ich habe klassisch erstmal fast 10 Jahre in deutschen Konzernen gestartet. Zuletzt war ich dann für Chibo China zuständig und daraus habe ich das Potenzial erkannt, dass sehr viele deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen gerne nach China wollen. Aber China, der Markt an sich, ist sehr komplex. Deswegen hätte man da halt sehr gut Unterstützung von mir gebraucht, weil ich dann beide Welten, beide Märkten sehr gut kenne. Und mittlerweile habe ich da in den letzten 15 Jahren so eine Brücke-Funktion aufgebaut, dass ich das auch als meine Mission gesehen habe, zwischen Deutschland oder zwischen China und die Westen, also ne, hauptsächlich sitze ich natürlich in Deutschland, als Brücke zu funktionieren und beide Welten zu helfen, in den anderen Märkten zu wachsen.
Super spannend und darf auch verraten, dass du auf jeden Fall auch eine Impulsgeberin oder Ideengeberin für diese Sonderserie von Suits & Sneakers warst. Ich habe dich auf der E-Commerce Berlin Expo bei einem Vortrag auch hören dürfen und das war sehr inspirierend und ich glaube, deshalb freue ich mich auch heute sehr auf das Gespräch, was wir führen. Vielleicht mal zum Start. Wenn wir in Deutschland über China sprechen, dann ist es oft geprägt von Angst, Bewunderung oder Abwehr und vielleicht zum Einstieg da ja mal einfach eine einfache, aber wirklich entscheidende Frage. Was ist aus deiner Sicht das größte Missverständnis, das deutsche Führungskräfte über China haben?
Ich glaube, das größte Missverständnis ist, dass man angenommen hat, dass China ein Markt ist, den man besetzt. Mhm. Also im Grunde, China ist jetzt kein Markt allein, sondern ein Betriebssystem, das sich dann ständig aktualisiert. Also deutsche Führungskräfte suchen nach Stabilität, einen fertigen Plan. Und China ist ständig, also permanent, Beta, der Standard. So, wer auf den richtigen Moment oder das Ende der Volatilität wartet, verkennt, dass der Wandel in China keiner vorübergehende Zustand ist, sondern so der Dauerzustand eigentlich.
Super spannende Einordnung, weil wir sprechen ja heute über extrem agile Märkte. Ich glaube, gerade durch künstliche Intelligenz ist uns das ja nochmal allen bewusst geworden, wie schnell wir uns eigentlich verändern müssen. Also die Geschwindigkeit ist eigentlich heute das, was ja gerade ganz viele belastet. Wir sehen in Deutschland eine 82-prozentige Zunahme der Überlastungsposts auf LinkedIn nach ganz, ganz frischen Zahlen von LinkedIn. Also wir sehen schon, dass diese starke Veränderung ja auch viele verunsichert hier. Und jetzt sagst du, China ist komplett anders. Die sehen das als Betriebssystem auch eher tatsächlich als Chance für die Wirtschaft, für die weitere Entwicklung des Landes.
Ja, absolut. Also ich glaube jetzt, die Interesse über China steigt rasant.
Ja.
Definitiv. Und weil man da in viele Industrien merkt, okay, jetzt kommt da halt eine ganz andere Welle von chinesischen Unternehmen nach Westen, also insbesondere in Deutschland. Jetzt Automobilindustrie ist stark betroffen. Und auf einmal hat man einen ganz anderen Blick drauf, weil man dann merkt, okay, jetzt ist es nicht mehr, dass China kopiert oder günstige Produkte nach Deutschland exportiert, sondern China kommt mit wirkliche dominante Innovation. Mhm. Was passiert da drüben? Viele sind sehr neugierig und ein paar sind dann darüber gereist und haben dann vor Ort das Ganze gesehen, kamen zurück, schockiert und fängt an, neu zu denken.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war 2019 das erste Mal in China und mein erster Impuls war, Gott, wenn ich jetzt nochmal ein paar Jahre jünger wäre, ich würde sofort umziehen und diese Dynamik mitnehmen, weil die hat mich überrollt und gleichzeitig begeistert. Also insofern, glaube ich, tut's gut, auch wirklich mal das Land von innen zu sehen. Und wir versuchen das jetzt mal zumindest über diesen Podcast ein bisschen zu beleuchten. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen und nochmal versuchen, China sauber einzuordnen, wenn das überhaupt geht. Wenn du China jetzt heute beschreiben würdest, nicht vor 10 Jahren, nicht aus der europäischen Distanz, sondern wirklich im Kern, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Entwicklungen außerhalb dieses Beta-Zustandes?
Um China heute präzise zu beschreiben, müssen wir uns von dem alten Narrativen der Werkbank der Welt lösen. China befindet sich in einer Phase der radikalen strukturellen neuen Vertragung. Also China hat das Zeitalter des ungebremsten Wachstums offiziell beendet. Ja, die Priorität nicht mehr auf die reinen BIP-Zahlen, sondern auf technologische Souveränität. Das ist sehr, sehr neu. Also die Fokuses, Investitionen fließen massiv in Deep Tech, Halbleiter, Low Altitude Economy, Drohnen, Flying Taxis und so weiter. Und früher war es so Immobilien, Sektoren, ja, das Wachstumstreiber gewesen. Und es ist jetzt ganz bewusst kontrolliert geschrumpft. Und die Konsumenten ändern sich extrem. Ja, also wir beobachten, dass also die chinesischen Konsumenten, also es war eine riesige natürlich Bevölkerung, ja, aber die sind extrem anspruchsvoll und vorsichtig. Ja, und die werden da halt jetzt immer value-driven, sagen wir mal so, suchen Best-Preis-Leistungs-Verhältnis und man sucht da nicht mehr so diese Luxus, große Logos, sondern man sucht mehr diese Sinn. Mhm. Ja, und du hast bestimmt auch gemerkt, was die unterschiedliche Herangehensweise über KI in China bedeutet.
Ja.
Ja, KI ist so eine industrielle Basisschicht. Also es ist kein Thema, die man da halt denkt, okay, das kommt da auf uns zu in die Zukunft, wir müssen stark regulieren und so weiter und so fort. Es wird direkt in den Infrastruktur eingebaut und genutzt.
Mhm. Zu KI komme ich später nochmal. Jetzt möchte man schwanken zu der Veränderung, die ich auch in den Gesprächen, das ist auch schon wieder 7 Jahre oder 6 Jahre jetzt her, dort vor Ort hatte. Ich habe diese Delegationsreise mit dem GWA gemacht, also mit auch vielen Kollegen aus der Werbeagentur und Mediaagentur-Szene. Und wir haben natürlich auch viele Agenturen vor Ort, sowohl chinesische wie europäische, die in China waren, besucht. Und was ich dort vor allem gelernt habe, ist, dass es einen massiven Shift auch in Sachen Kreativität gab. Ja, dass auch das Bildungssystem verändert wurde, um auch die Menschen nicht als Reproduktion, sondern wirklich diese Kreativität zu fördern. Und das habe ich jetzt auf der Fashion Week in Paris auch wahrgenommen, weil das war ja eigentlich auch immer so das Typische, dass eben der chinesische Konsument, überhaupt die Asiaten, aber vor allem auch China, in den Luxustempeln von Louis Vuitton, Cartier und wie sie alle heißen, sehr, sehr präsent war. Ein großer Teil des Umsatzes in diese Regionen auch geflossen ist. Und jetzt auf einmal kommen aber chinesische Brands und präsentieren hoch innovative Mode auch auf einer Paris Fashion Week. Was hat sich da in diesem Punkt zur Kreativität, was ja auch unabhängig vom Land, also auch in Deutschland, als eigentlich der USP des Menschen versus der künstlichen Intelligenz gesehen wird, geändert?
Also das ist eine sehr spannende Beobachtung. Man denkt, okay, China hat dann klare Prioritäten in Schlüsseltechnologie. Und mittlerweile merkt man auch langsam, wie die Technologie auf westliche führend, also früher geführt Sektoren oder Industrie auftauchen. Mhm. Aber nicht nur solche Schlüsseltechnologie, so wie du erwähnst, ja, sogar im Fashion, dass auch chinesische, sagen wir so, Neon Chinese Fashion jetzt eine große Welle schlägt. Das ist schon sehr, sehr interessant. Das beobachten wir natürlich auch. Also grundsätzlich, dass die Konsumenten haben auch ganz andere Bedarfe. Früher, also dieser Luxus, was ich eben erwähnt habe, über Big Logos, erkennbare Brands, ja, Louis Vuitton, Cartier, wie die alle heißen. Aber auch so, dass man dann gerne zeigt, dass man ja wohlhabend oder reich ist. Das ist langsam nicht mehr der Trend.
Ja.
Also der Trend ist, dass diese Konsumenten jetzt auch primär nach Self-Care, Wellness, Health, ja, Sinn sucht. Also man muss sich da halt mit Marken identifizieren. Und es gibt da halt auch eine große Welle von Nationalmarken. Also die neue Generation hat sehr eindeutig führend Nationalstolz, weil die haben diese Zeiten nicht erlebt, wo China noch oder hinten dran war, sondern die sind damit diese Zeiten aufgewachsen, dass China in viele Schlüsselbereiche bereits führend sind. Und die nationalen Marken, die verstehen chinesische Konsumenten auch viel besser. Mhm. Deswegen, und die erzählen natürlich auch diese Geschichten, die können da emotional viel mehr mit dem verbinden. Also daraus entwickelt sehr viele Innovationen und die Geschwindigkeit von der Innovation ist auch unvorstellbar manchmal für die westliche Welten. Deswegen eigentlich jetzt in alle möglichen Bereichen kommen dann die Innovation. Also China ist jetzt keine, sagen wir so, Produktionsstandort mehr, sondern einer Innovationstechnologietreiber. Wir sagen ja, dass China der Engine für Innovation geworden ist. Und das ist ein großer Shift, die dann schleichend gekommen ist. Das beobachten wir. Also ich sehe da sehr viele neue Opportunitäten, sagen wir mal so. Aber ich merke halt auch, dass dieser Wissensstand von dem Westen über China noch nicht auf den Stand ist, was China wirklich ist.
Super spannender Ansatz. Es geht natürlich nicht umher, dass ich diese Frage auch mal stellen muss, weil sie natürlich in den Köpfen auch vieler Deutscher und Europäer besteht. Welche Rolle spielt der Staat, Wettbewerb oder auch Unternehmertum im Alltag chinesischer Unternehmen? Das differenziert sich ja doch ein wenig und hat Vor- und Nachteile. Vielleicht kannst du es mal, ohne jetzt in die politische Diskussion reinzugehen, einmal beschreiben.
Ja, also Staat, Wettbewerb, Unternehmen, das ist, glaube ich, auch diese Zusammenspiel, sagen wir mal so, diese drei Kräfte, ist das, was viele deutsche Manager oder Führungskräfte am meisten verwirrt. Ja, und es ist auch, man kommt auch sehr leicht ins politische Diskussion, aber man muss dann halt auch aus wirtschaftlicher Perspektive das Ganze betrachten. Also der Staat, der chinesische Staat, ist so wie einer, sagen wir so, Architekt. Der Staat gibt dann die Richtung vor. Also zum Beispiel durch 5-Jahresplan. 15-5-Jahresplan ist bis 2030 und setzt aber auf Marktmechanismen zur Umsetzung. Und also Wettbewerb innerhalb Chinas ist für viele in dem Westen nicht vorstellbar. Mhm. Also Unternehmen, die kämpfen mit einer Geschwindigkeit und Härte, dass man hier als ruinös bezeichnen würde. Aber ne, ja. Also deswegen sind die so schnell mit klare Richtung, Vorgabe vom dem Staat. Dann mit einer Geschwindigkeit und Härte wird man gearbeitet. Mhm. Und die chinesische Unternehmen, also Unternehmentum, die agieren innerhalb dieser staatlichen Leitplanken, sind aber innerhalb dieser Grenze immer innovative, agile als fast jeder westliche Akteur. Also, um das zusammenzufassen, so, der Staat baut das Spielfeld.
Mhm.
Und kann man es vom brutal bezeichnen, interner Wettbewerb züchtet dann die Champions und wird dann in die Zukunft direkt vor unserer Haustür stehen. Bald.
Super spannend, weil eigentlich ist man ja in Europa und vor allem in Deutschland auch davon weggegangen, hat immer gesagt, der Staat kann nicht unternehmerisch aktiv sein. Wir haben viele Beispiele gesehen, wo es gescheitert ist, wo wir eigentlich in die Privatisierung gegangen sind. Funktioniert auch nicht, wie man bei der Bahn sieht, aber interessant, dass hier das Betriebssystem am Ende des Tages ja vom Staat gelenkt wird und dadurch eigentlich zum Erfolg geführt wird, was aber auch sicherlich mit der Marktgröße zu tun hat. Wir sprechen ja hier von über 1 Milliarde Menschen, die natürlich auch anders reguliert werden müssen, als wenn du über 82 Millionen Menschen in Deutschland oder, weiß gar nicht, die Zahlen jetzt in ganz Europa sprichst. Ich glaube, das muss man auch immer, darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass das natürlich auch nochmal eine ganz andere Größenordnung ist. Und für viele Unternehmen natürlich auch, da erinnere ich mich auch an ein Zitat eines Automanagers in China, der sagte, naja, unser primärer Markt ist erstmal China, weil wenn wir das bedient haben, dann sind wir schon so groß, dass wir dann in die Welt gehen können. Das ist natürlich auch ein unglaubliches Asset, was ja nur eigentlich China und die USA und dann natürlich noch Indien haben, in der Größenordnung gleich denken zu dürfen.
Das ist aber richtig. Also ich meine, das ist der Schwerpunkt. Ne? China von der Größe her ist einfach einer der Hauptspiele in aller möglichen Industriefelder.
Jetzt haben wir schon über dieses Betriebssystem, über die Agilität gesprochen. Das ist ja immer das, was du auch viel hörst. Wenn du jetzt mit deutschen Führungskräften sprichst, dann sagen sie, ja, China, es ist so schnell, es ist einfach schneller, wir müssen schneller werden. Aber diese Geschwindigkeit kommt ja nicht irgendwie aus dem Nichts heraus. Und die Agilität kommt ja aus irgendeinem System heraus. Warum ist, also muss eine intrinsische Motivation sein. Woher kommt aus deiner Sicht diese enorme Entscheidungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit? Ist das wirklich nur dieser interne Wettbewerb im System oder ist das auch vielleicht ein gewisser Hunger, der auch in der Bevölkerung entsteht, zu wachsen? Ich meine, auch wenn wir die Geschichte anschauen, war China ja mal eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt und ist eigentlich jetzt gerade auf dem Weg wieder dahin, auch wieder die Seidenstraße sozusagen aufzubauen mit vielen Partnern. Das gehört ja auch zum Szenario dazu. Also wo siehst du diese Motivation herkommen? Bei den Menschen selber, gar nicht mal nur aus der Regierung.
Ja, das ist eine eigentlich sehr interessante Diskussion, würde ich sagen. Ich lebe jetzt, sagen wir so, mittlerweile die Hälfte meines Lebens in China oder habe die Hälfte meines Lebens in China gelebt und dann die andere Hälfte in Deutschland. Und ich habe halt auch sehr lange beobachtet und natürlich für mich persönlich erlebt, wie die beiden Nationen so denken, ja, von Mentalität, von System her, auch diese Geschwindigkeit, Umgang mit Unsicherheit, Risiko und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es sehr interessant, einfach mal so über diese Vergleich mal zu diskutieren. Also warum sagen die Deutschen, okay, ja, China ist einfach mal schneller. Aber woher kommt dann diese Schnelligkeit? So wie du halt fragst, korrekterweise. Also in Deutschland, sagen wir mal so, ist die Geschwindigkeit ein Resultat von Effizienz. Ja, einer fertigen Plan schnell abarbeiten.
Ich hasse dieses Wort, ja.
So, aber in China ist Geschwindigkeit ein Resultat von Adaptivität. Also während des Laufens Plan. Also die chinesische Geschwindigkeit aus meiner Sicht ist nicht nur, dass man hart gearbeitet hat. Ja, März war in China im Februar, kam zurück, hat dann eine Rede gehalten, hat gesagt, okay, Mensch, wir müssen mal ein bisschen mehr tun. Wir müssen mal härter arbeiten. Guck mal die Chinesen an, wie hart die arbeiten. Also aus meiner Sicht deckt das nur einen sehr kleinen Teil ab. Also es geht nicht nur um diese harte Arbeit. Es geht um, haben wir eine schnelle System? Haben wir einen Entscheidungsprozess, der schnell genug ist? Also zum Beispiel die chinesische Geschwindigkeit basiert hauptsächlich auf der Verkürzung der Feedback Loops. Also die Entscheidungswege sind häufig digitalisiert. Daten schlagen Meinung. Man guckt auf die Live-Daten. Ja, wenn die Live-Daten zeigen, dass eine Feature nicht funktioniert, wird es innerhalb von Stunden, nicht Monaten geändert. Ja, und Projekten werden in kleinen, testbaren Modulen geplant. Man wartet nicht auf die 100% Lösung, sondern geht schon mit 60% live. Und dann lernt man durch Realfeedback von dem Markt und passt dann schnell an. Wird immer besser.
Das ist natürlich für die Deutschen eine extreme Herausforderung, wenn du überlegst, dass wir ja immer das perfekte Produkt und so weiter haben wollen. Und auch, dass Marken natürlich für eine bestimmte Qualität auch stehen. Ja, ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich mal mit dem BMW-Produktvorstand hatte zum Thema Innovation in der Automobilindustrie. Und er auch sagte, weißt du Harald, wir haben ja diese Herausforderung, wenn bei Tesla was schief läuft, ja, und was nicht funktioniert oder kaputt geht oder es passiert mal ein Unfall, dann kommt vom Konsumenten nur, ja, naja, gut, das ist halt Tesla, die sind halt sehr innovativ, das passiert schon mal. Wenn wir das als BMW machen würde, dann ist einfach diese Jahrzehnte, jahrhundertelange Geschichte, die auf uns lastet und wo einfach erwartet wird, dass wir perfekte Produkte haben. Ist die Zeit vorbei? Also ist das auch einer der Gründe, warum die deutsche Automobilindustrie und die deutsche Industrie scheitert, weil sie immer noch an dem 100% festhält? Oder 120% idealerweise?
Ich würde sagen, teilweise schon. Also das ist auch so wie du sagst, sowohl eine Mentalitätsfrage als auch eine Prozess, ne, und Erwartung erfüllen und so weiter. Also in Deutschland, sagen wir so, diese Unsicherheit, diese Risiko wird durch Versicherung, Analyse bekämpft. Mhm. In China wird das durch Iterationen. Ja, man akzeptiert unvollständige Informationen als Normalzustand. Das Risiko zu warten, zu spät zu sein, wird höher bewertet als das Risiko, einen Fehler zu machen. Mhm. So, in Deutschland ist ganz anders. Also Entscheidungen in China werden auf Basis der aktuellen Dynamik getroffen. Nicht auf der Basis von Prognosen, die vor 6 Monaten erstellt wurden. Die Welt hat sich dann schon komplett verändert. Aber normalerweise analysieren wir erstmal 6 Monate oder noch länger und überprüfen diesen Plan. Marktforschung vor 2 Jahren wird nochmal geguckt. In China wird das auf wirklich Stunden Live-Dashboards, Daten einfach schnell reagiert.
Super spannend. Das ist ja auch ein Teil der Fehlerkultur und wie reagiert man da drauf? Und das hat ja auch viel mit Führung zu tun. Ja? Lass mal kurz Schwank zu Führung zu machen. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich chinesische Führung fundamental von deutscher Führung?
Das ist sehr interessant. Also als ich dann nach Deutschland gekommen bin, erstmal habe ich studiert und habe ich dann bei Konzerne angefangen. Also mein erster Job war bei Beiersdorf, also die klassische Konzern. Und habe ich dann immer beobachtet oder gelernt, wie die Führung in Deutschland durchgeführt wird. Und am Anfang habe ich tatsächlich gar nicht verstanden. Also in Deutschland, aus meiner Sicht, Führung ist oft moderierend. Ja, ein Chef sucht immer Konsens in einem Team. Man diskutiert und versucht, einen Konsens zu finden und am Ende hat lange gedauert, bis man da einen Konsens gefunden hat. Dann wird erst umgesetzt. Mhm. Und in China ist ganz anders. Führung ist direktive und visionäre. Ein Chef sollte das Ziel und das Tempo vorgeben. Es wird weniger als über das Warum debattiert, sondern über Wie. Wie schaffen wir das?
Okay,
in Rekordzeit.
Ja. Würdest du sagen, weil das war ein Punkt, den ich total skurril fand, aus meiner europäischen Sicht wieder natürlich, als mir bei Alibaba erzählt wurde, dass am Single Day Jack Ma Paare verheiratet. Ja. Und dass es auch mehr Bewerbungen gibt, als tatsächlich Paare verheiratet werden können an diesem Tag. Hat das auch was damit zu tun, weil du sprichst von Visionären, hat diese Leistung, Loyalität und Verantwortung, die diese Mitarbeitenden in den Firmen dort spüren, hat das was mit diesen Visionären zu tun? Weil Paralleles kennt man ja nur so in Amerika von Steve Jobs oder so, die als Führungskraft, als CEO des Unternehmens tatsächlich Visionäre sind und diese Menschen nach sich ziehen, oder in Karl Lagerfeld vielleicht noch in diese Richtung. Das hat man relativ selten. Aber ist das wirklich so personalisiert? Sind das diese Visionäre, die auch dazu führen, dass sich so ein Stolz und auch vielleicht jetzt dieser Nationalstolz, den du gerade vorhin beschrieben hast, sich entwickelt hat?
Ich glaube, da spielen sehr viele Faktoren mit drin. Also diese Leistung, Loyalität, Verantwortung ist tatsächlich anders gewichtet, sagen wir mal so, in China. Mhm. In Deutschland, Deutschführung basiert auf Prozessen, Struktur, Sicherheit. Und in China, chinesische Führung basiert vielmehr auf Beziehung. Man nennt es Guanxi, also man hat man oftmals schon gehört. Und Vertrauen in die Intuition des Leaders auch. Sagen wir so, Alibaba, du hast Alibaba erwähnt. Jack Ma, Gründer von Alibaba, ist auch persönlich natürlich eine sehr charmante Typ. Ja, er versucht dann natürlich auch diese Hochzeiten zu organisieren. 400 Paare heiraten an seinem Tag und das wird dann halt natürlich so wie so eine riesige Gala und dann kommt dann natürlich viel mehr Sichtbarkeiten auch in den Medien und so weiter und so fort. Also man verbindet mit der Mitarbeiten auf ganz anderen Niveau. Aber abgesehen davon, also Leistung ist trotzdem natürlich sehr, sehr wichtig. Man hört oder kritisiert sehr viel über diese Zeit absitzen, diese 996-Kultur, also sechs Tage die Woche arbeiten. Das ist nicht mehr so wie früher, wo Alibaba-Zeiten vielleicht noch ein bisschen dominanter ist. Aber jetzt, heute, diese Leistung bedeutet auch Impact. Wer Problem löst, steigt auf. Alter oder Betriebszugehörigkeiten spielen eine untergeordnete Rolle. Und wir haben auch über Loyalität gesprochen. Ne? Diese Loyalität in China selten, also meine Loyalität zu den Unternehmen ist weniger, aber vielmehr auch meine Loyalität einer konkreten Person, gegenüber einer konkreten Person, so Mentor, Chef oder einer Mission. Mhm. Wenn der Chef geht oder die Vision verblasst, häufig geht auch das Team.
Ja.
Also in Deutschland, man sagt ja immer so, okay, was ist meine Zuständigkeit? Ja, innerhalb einer Stellenbeschreibung oder meiner Position. Meine Zuständigkeit ist sehr wichtig, ist klar definiert. Ich bewege mich innerhalb meiner Zuständigkeit. In China ist primär diese ganzheitlich. Man fühlt sich für das Überleben des Projektes verantwortlich. Also nicht nur eigene Aufgaben. Und das ist ganz andere Verantwortung, ganz andere Loyalität, ganz andere Leistung, die dann motiviert wird.
Ja, spannend. Ich glaube, es zeigt auch sehr stark die Erwartungshaltung, die jungen Talente auch haben an die Führung und das Unternehmen, wie Kultur dann auch definiert werden muss. Und spannend, dass da darauf reagiert wird. Vielleicht nochmal zu diesem Technologie-Selbstverständnis. Du sprachst auch von diesem Betriebssystem. Das finde ich auch super spannend. Vielleicht können wir tatsächlich auch mal an diesem Fall Xiaomi das bringen. Das ist ja nicht nur, wie wir es in westlichen Ländern sehen, ein Betriebssystem auf einer Technologiebasis im Auto oder im Telefon, sondern das ist ja tatsächlich auch Smart City und so weiter. Das heißt, das Unternehmen hat ja wirklich ein Betriebssystem etabliert, was wirklich komplett ineinander übergreifen kann. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil das finde ich ein super spannendes Thema.
In China ist Technologie kein Projekt, das man dann irgendwann abschließt. Sie ist eigentlich so ein Sauerstoffsystem des Unternehmens. In Deutschland betrachtet man Technologie oft als ein Werkzeug. Ja, also man setzt da ein Werkzeug vorsichtig ein. Aber in China ist Technologie das Fundament der Führung. Also in China, wenn du als Führungskraft nicht Technologie nutzt, dann bist du schnell out, sagen wir mal so. Ja, die Führungskräfte, die nutzen Echtzeitdaten als primär Entscheidungsgrundlage. In Deutschland erstellt man Wochenberichte. Ja. Und chinesische CEOs gucken Live-Daten.
Guter Punkt, ja.
Das ist der Unterschied.
Ja. Heißt aber auch, und da sind wir ja genau in dieser KI-Diskussion, die wir ja gerade in Deutschland führen oder die ich auch viel mit meinen Kunden führe. Und wir haben auch gerade einen Podcast gehabt mit dem Sebastian Viereck von Google zum Thema Data Strengths in Unternehmen. Weil das heißt ja letztendlich, ich muss meine Daten im Griff haben. Ich muss Zugriff auf die Daten haben, ich muss sie konsolidiert haben, ich muss daraus eben meine Erkenntnisse dann eben auch schaffen. Weg auch von Media-KPIs oder sonstigen Dritt-KPIs hin zu Business-KPIs. Das ist ja ein massiver Shift eigentlich in der Steuerung des Unternehmens, den wir so hier gar nicht kennen.
Also hier wird sehr viel über KI diskutiert, ne? Auch sehr viel so über KI wird als Bedrohung für Arbeitsplätze diskutiert. Also in China gibt es diese Diskussion sehr wenig. Es wird als notwendiger Hebel genutzt. Ja. Und China, diese Bevölkerung wird auch immer älter. Da wird dann immer weniger Arbeitskräfte in den nächsten Jahren kommen. Wie löst man das Problem?
Durch die One-Child-Policy, ne?
Mhm. One-Child-Policy hat natürlich auch eine Konsequenzen, sagen wir mal so. Und jetzt auch die Leute, obwohl gefördert, ne, mehr Kinder auf die Welt zu bringen, motiviert, aber sind die dann, weil wegen Kosten, finanzielle Belastung und so weiter, auch diese Arbeitsbelastung, auch diese Wandel über psychologische Shift, dann wird man auch viel weniger Kinder auf die Welt gebracht. Also viele, viele Faktoren spielen da rein. Aber es ist einfach ein reales Problem, die man lösen sollte. Ja. Und da sieht man diese Automation, KI, solche führende Technologie einfach als Mittel oder Werkzeug oder Lösung, um solche Probleme zu lösen. Und halt auch diese Transformation ist für die keine Wahrmöglichkeit. Also wer sich nicht digitalisiert, verschwindet innerhalb von Monaten vom Markt.
Ja.
Das führt zu einer massiven Akzeptanz neuer Technologie bei Mitarbeitern, Kunden, Unternehmen.
Das ist ein guter Punkt und das ist genau diese Diskussion, und du siehst, wie komplex das ist, weil der Mensch doch eine große Rolle auch spielt, aber das ist ja das, was dieses Missverständnis, was in westlichen Ländern, glaube ich, ganz stark ist, KI ist kein Tool. Ja, KI muss tatsächlich in der Basis drin sein und momentan wird sehr viel an der Effizienz des Unternehmens, du hast dieses Wort ja auch schon gesagt, ich hasse es eigentlich, aber an dieser Effizienz des Unternehmens geschraubt und ach guck mal, bin ich da in KI und da, dann spare ich da nochmal 2% im EBITDA, statt wirklich zu denken, was ist eigentlich die nächste Evolution, was kann ich eigentlich mit KI als Basis für mein Geschäftsfeld machen? Und diese Diskussion fehlt uns überall. Ich war gerade auf zwei Panels auch zur Zukunft der Agenturen auf der D3Con. Genau diese Diskussion fand eben nicht statt, mal zu denken, okay, wenn wir mal Reset-Knopf drücken, wie können wir unsere Industrie komplett neu denken, wenn ich sie jetzt neu erschaffen werde? Und ich hatte einen sehr spannenden Lunch mit dem Geschäftsführer eines spanischen Unternehmens, die jetzt gerade in Deutschland gestartet sind, Making Science, die wirklich als Digital Native Unternehmen in Spanien gegründet sind, mittlerweile über 1000 Mitarbeiter stark und ganz, ganz stark in dieser digitalen Welt waren. Und das fand ich sehr spannend, was mir der Deutschland-Geschäftsführer, der eben auch 10 Jahre in Spanien gearbeitet hat und jetzt gerade rübergekommen ist, erzählt hat. Er hat gesagt, wir fragen uns jeden Tag, was können wir tun, damit wir nicht von einer KI-Native-Unternehmen überholt werden. Ja, weil er sagte, wir sind heute so stark, weil wir digital geboren sind. Aber jetzt kommt das nächste Unternehmen um die Ecke, was auf KI-Basis gebaut ist und wird uns überrollen. Und was können wir dagegen tun? Und das fand ich wirklich total überraschend, diese beziehungsweise eigentlich total sinnvoll, aber überraschend, dass es so rauskam, dass das gerade im Kern der Gespräche in der Geschäftsführung ist. So Achtung, da kann was passieren. Und ich glaube, das in deutschen Unternehmen ist immer noch nicht angekommen. Man sitzt immer noch auf seiner Geschichte, auf seinen Erfolg der letzten Jahre, aber denkt auch gar nicht mal drüber nach. Und das fand ich auch einen spannenden Satz, den du gesagt hast. Auf der E-Commerce Berlin Expo hast du gesagt, Deutschland hat sehr viel Talent und es wird nicht genutzt. Und das fand ich ganz spannend. Wir sind immer noch das Land der Dichter, Denker und Ingenieure. Ja, aber wo sind die Denker und Ingenieurinnen? Wo ist die Innovation hin? Und vielleicht kommen wir hier zum Kern letztendlich dieser Sonderedition. Ja, was können deutsche Unternehmen, wenn sie auf Führung und auf Wirtschaft in China gucken, was können wir da wirklich lernen und was können wir adaptieren, um wieder wettbewerbsfähiger zu sein? Ich meine, du hast schon viele Punkte gebracht, aber vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich werde auch oft diese Frage gestellt. Ich finde, es gibt ein paar Punkte, die man dann auf jeden Fall sehr gut lernen könnte. Wir haben über Geschwindigkeit gesprochen, ja. Dieser Speed-to-Market-Mentalität. Wir müssen lernen, dass gut genug am Anfang besser ist als perfekt zu spät. Das Konzept ist, also man nennt das MVP, Minimal Viable Product, muss radikalisiert werden. Mhm. In China geht man mit einer 60% Produkt live, nutzt die Echtzeitdaten der Kunden und verbessert in Stunden, Tagen, Wochen Zyklen. Und deutsche Unternehmen sollten vielleicht diese Lernsprints einführen. Mhm. Statt erstmal 3 Jahre Entwicklungsphase, dann führen wir, sagen wir so, 3 Monats Horizonte mit messbaren Ergebnissen ein. Und zweiter Punkt aus meiner Sicht ist Daten, Kunden- und Datenzentrierung. Jede Entscheidung muss auf Live-Daten basieren, nicht auf dem Bauchgefühl oder der Führungsebene oder Marktforschung von vor 2 Jahren.
Da kann KI ja auch eine große Hilfe sein, weil A, kriegt die Daten schneller verarbeitet als bisher, wenn es humanoid irgendwie passiert ist. B, kann ich natürlich ja auch über synthetische Marktforschung, also sprich über Personas, die halt in der KI sind und keine echten sind, dann auch ja Live-Daten abfragen und dann direkt wieder einbauen. Das ist ja, glaube ich, hier auch eine Riesenunterstützung, die auch noch zu wenig genutzt wird.
Ja, total. Also KI ist eigentlich kein IT-Thema, sondern Chefsache. Es muss von oben entschieden werden, wir müssen KI nutzen. Hier wird noch erstmal debattiert, wie können wir KI regulieren für 2030. Aber in China sind die bereits in alle möglichen Bereichen in der Infrastruktur integriert und verwendet. Und da macht einen Unterschied.
Wenn wir jetzt mal aus politischer Sicht so ein bisschen schauen, wir haben es damals schon bei der Akquisition von KUKA und jetzt haben wir Mediamarkt Saturn, die von JD gekauft wurden. Also es passiert ja immer auch so M&A-Transaktionen insgesamt. Und China wird oft eben als Bedrohung für Deutschland gesehen. Was ist China aus deiner Sicht? Wettbewerber, Partner, beides? Was überwiegt? Wo würdest du es einschätzen? Ja, es gab ja sehr viel Kritik an Angela Merkel, die ja sehr China-freundlich war. Man sagt also, vieles ist daran verschuldet gewesen. Also kannst du das ein bisschen einordnen, wie du das jetzt aus deiner bikulturalen Sicht siehst?
Ja, in den letzten Jahren, die Narrative hat sich dann, sagen wir mal so, immer wieder geändert. Diese Decoupling, De-Risking war der zentrale Antwort, sagen wir so, der EU oder Deutschland. Jetzt mittlerweile hat der Kanzler Merz nach seiner China-Reise auch ganz eindeutig geäußert, De-Risking, Decoupling schadet Deutschland. Aber was heißt das? Also in der Praxis ist es natürlich sehr, sehr komplex. Also China ist sowohl Partner als auch Wettbewerber, als auch systematische Rivale. In vielen, vielen Bereichen, globalen Überlebensfragen, Klimawandel, Green Tech Skalierung, Gesundheit, natürlich ist China unverzichtbar. Aber gleichzeitig Kernkompetenzen sowie Automobil, Maschinenbau, Medizintechnik. China ist heute eine direkte, aber auch schon oft überlegene Konkurrent. Weil China ganz klar in 5-Jahresplan, 15. 5-Jahresplan, ganz klar darauf gesetzt, New Quality Productive Forces, KI-integrierte Industrie. Ja. Und man sieht jetzt auch schon auf dem Markt, das ist jetzt nicht weit von uns entfernt, sondern das ist tatsächlich passiert schon tagtäglich und jeden Tag wird mehr. So. Die Herausforderung ist natürlich zu lernen, wie man diese Rollen gleichzeitig spielt. Ja, Kooperation hat Wettbewerb. Aus meiner Sicht natürlich ist China nicht mehr zu ignorieren. Ja, man sagt, oh, China ist so weit weg. Ja, die sind anders. Die sind komplett anders. Struktur und politische Systeme, Denkweise, die Menschen ticken anders. Deswegen, was in China funktioniert, funktioniert hier nicht. Das kann man da heute so nicht mehr als, sagen wir mal so, Einstellung oder Haltung nehmen. Also früher ist es so, okay, China, also es gibt ja sehr viele so diese Wahrnehmung über China, ne? Mythos über China. China kopiert einfach. China ist einfach günstig. China hatte Dictatorship und so weiter und so fort. Ja, das ist heutzutage einfach nicht mehr aktuell.
Ich glaube, es hat gar nichts mit Aktualität zu tun, sondern es basiert einfach auf Unwissen. Ja, also sehe ich an mir selbst, ich habe mich wirklich viel mit China auch, also historisch und so beschäftigt, habe viele Bücher dazu gelesen und dachte, ich hätte einen ganz guten Blick, wirklich verstanden, oder was heißt verstanden, bin ich noch weit von entfernt, aber einen ersten Eindruck habe ich gewonnen, als ich vor Ort war, dort wirklich gesehen habe, was da heute möglich ist, diese Städte, wie sie funktionieren, auch das Scoring-System der Menschen, was ja wir immer nur aus diesem Menschenrechts- und Datenschutzthema sehen, dann auch wirklich mal in der Anwendung gesehen habe, auch verstanden habe, was es auch für Vorteile für ein so großes Land auch mit sich bringt. Und ich glaube, das fehlt uns halt immer. Wir sehen natürlich auch immer gerne das, und das ist auch vielleicht auch sehr typisch deutsch, immer aus dieser belehrenden Sicht. Ich glaube, es tut gut, wenn wir mehr kulturelle Interaktion auch haben. Und ich fand, auch wo du den Besuch von Merz gerade ansprichst, auch wahnsinnig interessant, seine Körpersprache bei dieser Robotics-Show zu sehen. Ne? Also der war einfach platt. Der hat einfach was gesehen, wo er gedacht hat, das kann im Leben nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist genau das, das ist dieser Blick und das ist vielleicht auch diese Angst, die es in uns stört, weil wir sagen so, verdammt nochmal, die sind uns schon so weit voraus. Ne? Und ich glaube, es tut wirklich gut, wenn mehr Unternehmer, mehr Führungskräfte wirklich nach China reisen, sich das vor Ort anschauen Und wir werden noch, weil dieses Thema China so dominant ist, auch einen zweiten Talk noch mit jemandem führen, der vor Ort war. Jochen Senkpiel, früherer CMO von VW Global, der jetzt eben auch 4 Jahre in China war, der uns auch nochmal berichten wird, wie seine Erfahrung als Mitarbeiter, als Führungskraft dann in der Zeit war. Und ich glaube, dass daraus müssen wir verstehen, dass wir eigentlich viel mehr in die Diskussion kommen müssen, in die Unterhaltung auch mit diesen Führungskräften. Also interkulturelle Kompetenz schlägt immer alles, das muss man ja auch ganz klar sagen. Gibt es Bereiche, wo du sagst, da überschätzen wir China gerade?
Ich glaube, den meisten überschätzt ist die totale Kontrolle. Also wir glauben oft, dass Peking können jedes Detail der Wirtschaft steuern. Natürlich hat China auch sehr viele Probleme, ja. Also China kämpft mit massiven strukturellen Problemen, eine alternde Gesellschaft, Jugendarbeitslosigkeit, schwieriger Übergang vom Immobilienwachstumsmodell zu jetzt technologischer Wachstumsmodell. Ja, also das wird sehr viel überschätzt.
Okay. Und mir fällt auch noch eine, du hast gerade vorhin noch Green Tech als Industrie erwähnt. Da muss man ja auch sehen, das ist ja auch aus einem sehr starken Selbstverständnis ja auch erwachsen, dass man gesagt hat, also wir müssen jetzt E-Autos bauen, um einfach die Pollution, also ne, die Luftverschmutzung in den Städten auch in den Griff zu bekommen. Ja, also das ist ja gar nicht aus dem technologischen oder so, sondern wirklich aus dieser Erfahrung, aus der politischen Sicht eben, was in der Stadt passiert, erwachsen. Und ich glaube, die Diskussion zum Beispiel führen wir in Deutschland wieder nur auf Verbrenner oder E-Motor besser ist und irgendwie was besser in den Porsche reinpasst, statt zu überlegen, was macht es mit den Menschen. Und das finde ich sehr spannend, dass eigentlich dieser, obwohl es eine so große Industrienation ist, dieses Thema Green Tech auch so stark im Vordergrund ist und das so stark wächst. Glaubst du, das kann tatsächlich ein Musterbeispiel oder ein Kooperationsbeispiel für die Welt werden, um dieses Thema Klimakrise in den Griff zu bekommen? Also wird China da führend in dem Thema sein?
Eine einfache Antwort ist ja, weil ich sehe, dass diese Green Tech, was China so vorhat, und mit einer Geschwindigkeit das umsetzt, ja. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Damals, als ich in China noch lebte, ich habe in Shanghai gelebt, in Nanjing gelebt, das ist meine Heimatstätte. Und teilweise konnte man da halt draußen gar nicht so richtig atmen. Jeden Tag, wenn ich nach Hause gehe, meine Nase schwarz. Wirklich. Ohne das zu übertreiben, das ist wirklich schwarz. Und ich habe viele, sagen wir ja, westliche Freunde, die deswegen aus China ausgezogen sind, weil die wollen nicht, dass deren Kinder in solche Umwelt oder Luftqualität aufwachsen. Aber heute, wenn du nochmal nach Peking, China, also Peking, Shanghai, solche Shenzhen oder solche große Städte einreist, dann wirst du merken, oder jetzt kannst du auch deine App bei Wetter einfach gucken, Luftqualität ist jetzt in Shanghai oder in Peking häufig besser als in Berlin. Und das in kürzester Zeit. Ja, und das ist nur einer Aspekt, wo wir dann tagtäglich erlebt haben. Aber was China vorhat, ist eine davon ist zum Beispiel, also Solarpanel und so weiter, diese EVs, das hört man ja schon sehr viel und in China in solcher Industrie ist ja bereits sehr eindeutig dominierend. Aber China versucht auch diese das nennt sich Electrification, ja, so Manufacturing mit Electricity als Power zu nutzen. Jetzt, das ist ein sehr, sehr präsent und aktuelles Thema. Wir haben jetzt immer wieder das Problem mit Öl, Gas, ja, Krieg. Deutschland, diese Energieprobleme wird immer stärker. China versucht das durch diese Green Tech zu lösen mit Electrification. Manufacturing kann man viel schneller, viel größer, skalierter produzieren. Die Frage ist nicht, ob wir eine Partner, ja, oder mit China kooperieren, ist, wir müssen. Weil die werden einfach günstiger und schneller. Und wir haben enormes Energieprobleme.
Guter Punkt. Ich glaube auch gerade diese Verbrennerdiskussion hat sich gerade jetzt auch durch den Iran-Krieg nochmal ein bisschen verändert. Ich glaube, das merken wir jeden Tag an den Tankstellenpreisen gerade, dass das sicherlich das falsche Pferd ist, auf das wir da setzen. Super spannend. Ich meine, bist du in der täglichen Arbeit ja immer mit diesen interkulturellen Themen beschäftigt und siehst die ganzen Entwicklungen aus China. Gibt es irgendwas, was dich jetzt in den letzten 3 oder 6 Monaten selber noch überrascht hat, wo du sagst, wow, das habe ich nicht erwartet oder das ist was ich gesehen habe, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können?
Wow, also in den letzten 3 bis 6 Monaten ist auch schon jede Menge passiert. Ne?
Schon genau, zu langer Zeit drauf.
Die Sache ist, man merkt ja halt auch, was in der Welt so passiert. Ja, also ich lebe jetzt fast 20 Jahre in Deutschland. Damals bin ich nach Deutschland gekommen, weil Deutschland einfach viel fortgeschrittener war. Und jetzt mittlerweile hat man das Gefühl, okay, China führt bereits in fast 90% der Schlüsseltechnologie in der Welt. Also das ist ja nicht von mir gegeben, sondern das ist ja so ein dieser australische Tracker, ASPI-Tracker, getrackt, ja, 66 von 74 kritische Zukunftstechnologie führt China vom Batterietechnologie bis zu Quantenkommunikation. Dieser technologische Schock, das ist jetzt nicht nur in den letzten 3 bis 6 Monaten passiert, sondern schon in den letzten Jahren schleichend. Nur jetzt wird immer präsenter, immer schockierend. Aber was aus meiner persönlichen Beobachtung, die Narrative ändert sich auch. Und also man merkt ja halt, sowohl von politischer Ebene, wie viele Präsidenten, sozusagen Staatsführer in den letzten 3 bis 6 Monaten China besucht hat. Ja, Kanada, UK, Deutschland, Korea, you name it. Ja, alle in diese kürzeste Zeit versucht, China zu besuchen und mit China in einem oder anderen Bereich zu kooperieren. Und diese, sagen wir so, Density, ja, diese, das ist historisch noch nie gegeben.
Was sicherlich wir dem orangenen Männchen auf der anderen Seite zu verdanken haben, der einfach mal gezeigt hat, dass es eben nicht nur eine Lösung ist, sondern vielleicht man sich auch in andere Länder stärker orientieren muss. Und das ist China, das ist aber auch Indien, über ein Land, auch über das wir in einer anderen Folge noch mit Professor Peter Kabia drüber sprechen werden. Und ich glaube, das ist eine gute Blickveränderung, die da eigentlich passiert. Weißt du, was mich am meisten überrascht hat, ist tatsächlich das aktuelle Ranking der Top-Universitäten, was verdammt rot geworden ist. Da sind mittlerweile, wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich 6 oder 7 Universitäten in der Top 10, die aus China kommen. Und das ist für mich die bedeutendste Veränderung, weil bei Bildung fängt eigentlich alles an. Und Bildung ist die Grundlage für jeden Erfolg eines Landes, eines Staates. Und ich glaube, wenn du das erreicht hast, dass deine Universitäten sich so stark verändern, dass sie die Top 10 dominieren, dann zeigt das auf, wo das Potenzial der nächsten 5 bis 50 Jahre eigentlich im Land ist.
Absolut. Also Bildung ist das Fundament, wie die zukünftige Entwicklung aussehen wird. Und das ändert sich sehr schnell. Also jetzt Nummer 1 ist Zhejiang University. Das überrascht mich auch. Aber wenn man dann die Zahlen nochmal sieht, dann ist es eigentlich kein Wunder.
Nee, absolut. Eigentlich eine logische Entwicklung. Aber trotzdem, wenn du das so schwarz auf weiß siehst, natürlich dann erstmal, also dann wird es ja halt konkret, dann siehst du, dass es eben nicht mehr ja ein Zufall ist, sondern dass es sehr kalkuliert ist. Ein Betriebssystem, finde ich ein sehr schönes Wort auch dafür. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, Muni. Wenn du einer deutschen Führungskraft einen einzigen Rat mitgeben dürftest, ja, im Umgang mit China, was wäre das?
Für deutsche Mittelstand oder deutsche Führungskräfte ist China heutzutage kein ferner Markt mehr, sondern der ja, Taktgeber im eigenen Wohnzimmer. Man sollte China nicht als einen Markt oder ein Problem sehen, sondern vielleicht China als Trainingslager zu nutzen. Also ich glaube, die größte Gefahr für deutsche Unternehmen ist diese Selbstzufriedenheit. Uns geht's gut. Ja, uns geht's gut. Aber wie lange noch? Ja, und ich finde, diese China-Kompetenzen, China-Kenntnisse ist heutzutage nicht einer nice to have. Ja, ist das relevant für mich? Vielleicht bin ich zuständig für den westlichen Märkte. Ist China einfach ein anderer Markt? Sondern eigentlich eine Must-have-Führungskompetenzen, wenn ich so sagen darf. Dieses Land ist einfach viel zu relevant. Auch wenn man dann nicht mit China, sagen wir es, direkt Geschäft hat. Aber die chinesischen Unternehmen, die sind hier. Man hat gesehen zuerst, ja, die günstige Exportprodukte damals, vor 30, 40 Jahren.
Ja.
Dann kommt diese Marktplätze, Plattform-Expansion. Xi'in, Temu.
Ja.
In kürzester Zeit, die Marktanteile erobert haben. Jetzt sieht man aus allen möglichen Industrie, die chinesische Unternehmen kommen, ja, und auch den Markt mittlerweile dominieren. In Automobilindustrie. Sogar, so wie du sagst, in Fashionindustrie. So. Es ist nicht mehr so nur, okay, es ist ja Fernost. Das ist für mich nicht unbedingt relevant, sondern die sind da.
Ja, das ist hier und heute. Bin ich bei dir. Und wer es nicht glaubt, braucht ja nur einmal durch die Innenstadt der deutschen Großstädte gehen. In 1A-Lagen findest du nicht BMW, Mercedes oder Audi, sondern tatsächlich die ganzen, vor allem chinesischen Hersteller, die dort eben ihre Showrooms haben und nicht irgendwo in der Automeile, sonst wo außerhalb der Stadt, sondern mittendrin, da wo das Leben pulsiert, wo die Menschen sind. Das finde ich auch sehr interessant, dass die zum Menschen hingehen und nicht erwarten, dass der Mensch eben rauskommt in diese Automeile. Auch eine spannende Aufsetzung, die gerade auch sehr viel Diskussion in der Automobilindustrie natürlich nach sich zieht. Auch in der Städteplanung natürlich. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Impulse, liebe Moni. Wir haben es, glaube ich, heute wirklich gehört. Und ich habe genau, ich fühle auch gerade, dass ich dringend mal wieder vor Ort sein muss. Und vielleicht da auch der Hinweis, du machst ja auch Delegationsreisen dorthin. Wer da Führungskraft ist in Deutschland und Interesse hat und hier zugehört hat, kann gerne auch Moni kontaktieren und alles weitere besprechen. Und für uns bleibt eigentlich nur festzustellen, China ist keine ferne Zukunft und ist auch kein abstraktes Risiko, sondern es ist Realität. Es ist wirtschaftlich, technologisch und kulturell im Hier und Heute und in einer starken Entwicklung. Und wer verstehen will, wie Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert entsteht, muss bereit sein, den eigenen Blickwinkel zu hinterfragen und sich vor allem mit diesem Land und den Menschen zu beschäftigen. Liebe Moni, nochmal vielen Dank für diese Einordnung, für die Klarheit und den Perspektivwechsel, der uns, glaube ich, sehr geholfen hat. Ja, und euch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge von Suits & Sneakers, The Power Shift in der Edition China. Wir sprechen noch mit Jochen Senkpiel nochmal aus seiner Erfahrung im Land. Und wir gehen dann zum nächsten Land über und sprechen dann mit Professor Peter Kabel eben auch zum Thema Indien, was, glaube ich, auch nochmal sehr spannend sein wird.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich freue mich, dass das Thema immer vom, sagen wir so, Zuschauer auch immer als interessant betrachtet wird. Ich versuche auch ein reales Bild und auch natürlich auch diese Unterschiede zu übersetzen. Also nicht nur übersetzen, dass wie dort tatsächlich passiert ist, ja, was dort passiert, sondern was bedeutet das dann für uns in Deutschland? Was bedeutet das dann für die westlichen Märkte? Was bedeutet das für die Zukunft?
Ja, und das finde ich eben das Tolle an dir, weil du wirklich diese interkulturelle Kompetenz auch hast. Wir sehen, dass es gibt ja viele Menschen, die sich mittlerweile auch mit China beschäftigen, aber ich fand, das ist sehr inspirierend, weil du es wirklich sehr, sehr gut einordnen kannst, auch im einzelnen Gespräch. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal mit dir in Kontakt zu gehen. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, so, wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf den Webseiten von Dining & 514 sowie natürlich auf den favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Die Links sind in den Shownotes. Auch da gibt's dann die Kontaktmöglichkeiten zu Moni. Und in der nächsten Episode geht die Reise um die Welt weiter und wir sprechen dann mit Professor Peter Kabel zu Indien. Tschüss und danke.
Tschüss, vielen Dank.